Ich habe mir gerade ein Bild bestellt für mein Büro. Was ist, wenn es großartig wird? Weil alle fragen dich immer, ja, was ist denn, wenn du auf die Nase fällst?
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Folge im Career Club Podcast. Heute spreche ich mit Lara Quast. Zwei kleine Kinder, ein Job als Venture Managerin bei Dräger und dann gründete sie nebenbei Tiny, ein wunderschöner Ort für Schwangerschafts- und Babykurse. Heute macht sie das Vollzeit. Und was mich an Lara besonders beeindruckt, sie redet nicht darüber, wie leicht es ist, sondern wie es wirklich ist. Schlaflos, emotional, mutig, unsexy, aber richtig. Wir sprechen über, wie du neben Baby und Job überhaupt den Kopf fürs Gründen frei bekommst, was es braucht, um vom Vielleicht ins Ich mach das jetzt zu kommen und warum niemand kommt, um dir den Weg zu zeigen und du trotzdem losgehen kannst. Herzlich willkommen, Lara. Schön, dass du da bist.
Danke für die schöne Intro. Ich habe Gänsehaut. Das hast du schon direkt geschafft. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich so. Lara, vielleicht starten wir mal ganz vorne. Du hast bei Dräger gearbeitet als Venture Managerin. Mhm. Was waren da überhaupt deine Aufgaben? Was hast du da gemacht? Und wie kam es dann zu Tiny?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die mir tatsächlich häufiger gestellt wird. Ich habe ganz klassischerweise nach dem Studium, nach meinem Master erst woanders gearbeitet, bei der ECE damals. Und dann ist mein Papa schwer erkrankt und dann war es für mich klar, dass ich ein bisschen mehr Richtung Heimat möchte. Und bin dann in Lübeck gelandet, weil meine Eltern damals an der Ostsee lebten. Und ja, habe mich damals eigentlich auf einen anderen Job bei Dräger beworben, den es dann tatsächlich gar nicht mehr gab, als ich angefangen habe, weil die Abteilung aufgelöst wurde. Also hatte dann einen recht spannenden Start, sagen wir mal so. Hatte dann im Grunde genommen die Auswahl, mir was auszusuchen. Also mir wurden dann so ein paar Jobs bei Dräger tatsächlich so wie auf dem Silbertablett serviert. Und dann wurde ich gefragt, möchtest du in das Dräger Digital Team oder hast du Lust, vielleicht das erste B2C-Produkt von Dräger mit zu begleiten? Und das fand ich super spannend, weil Dräger eigentlich damals noch als reines B2B-Unternehmen ja wirklich sehr traditionell unterwegs war. Und das erste B2C-Produkt zu begleiten, war irgendwie auch eine Ehre, da gefragt zu werden.
Ja.
Und es stellte sich heraus, dass das Produkt ein Babymonitor war. Und so waren auch damals schon vor meinen eigenen Kindern die ersten Berührungspunkte Familien, weil wir viel Marktforschung gemacht haben.
Ah, was macht Dräger genau. Also grundsätzlich?
Das ist ein Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen.
Ach, okay.
Und es gibt verschiedene Sparten. In der Medizintechnik sind es so Beatmungsgeräte, Brutkästen, so die Inkubatoren, wo die Frühchen reinkommen. Und in der Feuerwehr zum Beispiel die ganzen Schutzmasken, ne? Schutzanzüge, yeah. Gasmasken. Ne? Und der DreamGuard war damals ein Produkt, das war so ein 3-in-1-Babymonitor. Das war kein klassisches Babyphone. Das hat den Eltern quasi auch gesagt, wenn das Baby nicht mehr atmet, also yeah. wenn eine Apnoe stattgefunden hat oder wenn sich das Baby auf den Bauch gedreht hat, dass ich den quasi komplett mit auf den Markt gebracht habe, dafür die ganze Brand aufgebaut habe, mit vielen Agenturen gesprochen habe, mit vielen Eltern gesprochen habe, was so wirklich ihre Painpoints sind. Und so kamen damals schon die ersten Berührungspunkte zu dieser sehr sensiblen Zielgruppe von Eltern.
Okay.
Und
das hatte ich schon direkt gecatcht.
Voll. Also, ja. Voll. Also ich glaube, weil meine Schwester auch schon Kinder hatte, deswegen habe ich das ich war auch bei der Geburt von meiner ältesten Nichte, nicht mit im Kreißsaal, aber bis zum Kreißsaal mit dabei. Ja, wie krass das einfach ist, was da passiert, ne? Was bei so einer Schwangerschaft und wenn dann so ein Kind in die Familie kommt, was da einfach alles irgendwie neu ist und was der Körper auch einfach mitmacht. Und war dafür, glaube ich, dann auch sehr empfänglich, dann mal zu gucken, wie geht's den anderen Fremden, ne? Ja. Auch Patienten, die ich einfach kennenlernen durfte im Rahmen von der Marktforschung. Das war super, super spannend und sehr prägend. Und dass ich irgendwann mal selber was gründe, was damit zu tun hat, hätte ich da natürlich noch nicht gedacht. Aber fand das ganze Feld so spannend, dass ich immer dachte, ach so Neonatologie, ne? Vielleicht mache ich da doch bei Dräger noch mal mehr, weil ich einfach gesehen habe, die Produkte, die Dräger da für die Neonatologie auch schafft, sind halt die, die wirklich die Frühchen am Leben erhalten. Ne? Ja. Also was gibt es Wertvolleres?
Ja, da hat man auch gleich schon wieder diese Sinnhaftigkeit, genau. Auch im Beruf, die einfach so viel ausmacht.
Genau, genau.
Hattest du vorher schon den Wunsch oder die Vorstellung, irgendwann mal in deinem Leben zu gründen?
Ich muss sagen, ja, aber ich wusste nie so richtig, wie und wann. Ich habe viel im Ausland studiert und viele von meinen Freunden, ich glaube auch einfach, weil wir im Master Management studiert haben, haben dann auch tatsächlich gegründet. Manche sehr erfolgreich, manche ein paar Mal, bis es dann erfolgreich wurde. Manche haben aber auch gesagt irgendwann, hey, das ist doch nichts für mich. Ne? Also ich finde es doch entspannter, irgendwie festangestellt zu sein. Und ich hatte so eine Phase in meinem Leben und ich glaube, primär kam die wirklich mit der Schwangerschaft, wo man alles nochmal hinterfragt.
Ja.
Wo man einfach denkt so, oh, will ich in meinen 9-to-5-Job salopp gesagt zurück oder möchte ich mir die Zeit irgendwie besser selber einteilen können? Aber ich wusste nicht, womit. Also es gab Ideen wie, oh, man braucht doch irgendwie so ein Kinderwagenschloss, was an dem Kinderwagen dran ist, was jeder Hersteller braucht, damit mir der Kinderwagen nicht in Hamburg geklaut wird. Wo du dann denkst so, okay, nee, ich kaufe mir einfach für 8 € ein Zahnschloss. Das ist irgendwie egal. Und wo fange ich da eigentlich an? Ne? Wo du dann so nach einem Tag merkst, so, nee, ist eine scheiß Idee, ich komme wieder weg. Ne?
Nächste.
Und ich habe gemerkt, ich habe da sehr intensiv nachgesucht, so meinen Purpose zu finden. Ne? So, was brauchen die Leute denn? Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ne? Also diese Frage hat man sich so oft gestellt, aber es war so erzwungen. Ne? Das war irgendwie so, dass du auch wusstest, nee, ich weiß nicht, wo ich anfange, ich weiß gar nicht, ob das meine Passion ist. Und das habe ich wirklich schon bei den Jobbeiträgern gemerkt, diesen Purpose, den du eben ansprachst, der ist einfach so wichtig, dass du jeden Tag gerne das machst, was du machst.
Ja.
Ne? Ja, und die Idee zu Tiny war irgendwie total verrückt, weil ich hatte damals eine ganz, ganz tolle Beleghebamme bei meinen beiden Kindern und die sagte immer zu mir, oh, du machst das mit so einer Ruhe, ne? Als meine Tochter damals schon geboren war, die erste.
Hat meine Hebamme nie gesagt.
Du hast mit Sicherheit ganz viele andere Stärken. Meine Hebamme hat mich dazu inspiriert, weil sie meinte, du wärst eine super Hebamme. Und dann dachte ich so, okay, jetzt nochmal Studium mit Baby, ne? Und dann bin ich ja auch sehr schnell wieder schwanger geworden. Ist sehr unrealistisch, aber was könnte ich vielleicht machen, gerade weil mir diese ruhige Art immer sehr zugesprochen wurde, um Familien trotzdem zu unterstützen? Mhm. Und wie kann man vielleicht auch den Hebammen, die einfach so krass in der Unterzahl leider sind und ja auch wirklich nicht gut aufgestellt sind vom normalen System her, wie kann man denen vielleicht auch ein bisschen Arbeit abnehmen, wenn man halt sagt, okay, ich kümmere mich um Stillberatung, Beikostberatung, biete vielleicht irgendwelche Vorbereitungskurse an, dass die sich dann auch auf das, was in dem Moment am wichtigsten ist, konzentrieren können und dass man da irgendwie so eine schöne Verzahnung findet. Und das war damals, wurde dann eine Ausbildung angeboten, oder die gibt es auch immer noch, als Eltern- und Familienbegleiterin, den Fokus auf das erste Lebensjahr des Babys. Mhm. Dafür habe ich mich dann beworben und wurde da auch genommen. Und ich weiß noch genau das Bewerbungsgespräch in der Küche mit meiner Tochter Lene, die damals, ich glaube, 2 Monate alt war, in der Trage und ich immer so am Wippen und habe auch nie das Gefühl, dass ich mich entschuldigen müsste dafür. Weil die Gründerin von dieser Ausbildung auch alle Mamas waren und wir eigentlich genau ihre Zielgruppe waren, ne? Weil es gibt einfach so viele Quereinsteiger, die oft Mama sind, weil sich da einfach nochmal alles verändert. Genau, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Eltern- und Familienberaterin.
In deiner Elternzeit dann, ne?
In meiner Elternzeit, von meiner zweiten Tochter tatsächlich.
Das heißt, bist du nach der ersten, warst du dann schon einmal wieder zurück?
Genau, bei Träger, aber tatsächlich nur für 4 Monate.
Und wie war das für dich? Also dieser Transit, dann wieder auf der Arbeit zu sein, dann wieder schwanger und dann diese Beschäftigung. Was ist da schon in deinem Kopf passiert? Oder warst du schon auf dem Weg zu, vielleicht entwickle ich irgendwie was Eigenes?
Ich muss sagen, bei Ella war auch der Wunsch in der Schwangerschaft schon da, was Eigenes zu machen. Aber ich wusste auch noch nicht, was ich machen möchte. Und das war wirklich so, als ich dann diese Einleuchtung hatte, dass ich irgendwas mit Eltern machen möchte, nachdem meine Hebamme mich da auch so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht hat, habe ich halt geguckt, ne, was gibt es für Ausbildung, was gibt es für Möglichkeiten, die ich auch berufsbegleitend machen kann.
Ja.
Ne? Also ich wollte unbedingt ein Hybridmodell, auch mit Präsenztagen, weil ich das immer sehr wichtig finde in solchen Bereichen. Gerade wenn man so Sachen wie Babymassage oder so, das lernt man einfach nicht nur digital. Ne? Da brauche ich auch jemanden, der neben mir ist und mir nochmal zeigt, wie funktioniert das wirklich. Man startet ja nicht direkt mit Klienten, die einfach in der Schlange stehen, ne? Das wäre schön, aber du musst dich ja auch erstmal irgendwie bekannt machen. Und deswegen war es mir auch klar, ne, wenn ich dann irgendwas mache, dass ich das im Grunde genommen erstmal berufsbegleitend machen möchte, ne, mir erstmal was aufzubauen. Und als ich zu Träger zurückgegangen bin für diese 4 Monate, ja, das war irgendwie so eine Mischung aus, oh, endlich höre ich mal was anderes als nur mein Babygebrabbel, ne? Und habe nicht im Kopf immer nur, ne, den ganzen Tag Baby, und Lene war ja schon in meinem Bauch, ne? Das heißt, ich war ja auch wieder schwanger. Und das war für mich so ein bisschen dieses, jetzt habe ich noch mal 4 Monate, wo ich einfach mal auch mein altes Ich sein darf, gefühlt. im Büro, weil da fühlte sich alles so an wie vorher. Da hatte sich auch ehrlicherweise in der Elternzeit nicht so viel verändert. Aber ich wusste, bei mir privat hat sich halt alles verändert. Ne? Also wirklich alles. Und da kam dann schon häufiger auch der Wunsch, gerade weil Träger auch in Lübeck sitzt und ich gependelt bin, ne, dann auch einfach zu sagen, okay, für wie lange geht das denn gut? Ne? Also wie lange kann ich pendeln? Meine Chefin war super, super lieb und meinte auch, du bist schwanger, ne? Es war Corona, du musst jetzt nicht jeden Tag herkommen. Mhm. Aber da hat man auch so ein bisschen dann die Distanz zu den Kollegen gemerkt, die halt in Lübeck gewohnt haben und sich jeden Tag sehen konnten. Ja, und irgendwie war das so eine Transitphase, wo man einfach wusste, ich bin jetzt eh bald wieder weg, weil 4 Monate ist ja auch nichts, ne? Von daher bin ich da auch eher so interimsweise kurz eingesprungen und habe auch keine Projekte großartig übernommen.
Sondern warst unterstützend da und das war aber für dich auch völlig
total.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt wirklich total. Als ich dann letztes Jahr im Januar nach der zweiten Elternzeit zurückgegangen bin, war es halt erstmal so ganz normal, auch mit Projekten und so. Und da habe ich dann aber auch schnell gemerkt, boah, das ist schon ganz schön viel, ne? 25 Stunden Träger, dann noch Tiny, dann noch 2 Kinder, eine Beziehung, ne? Freunde. Wie geht es? Es ging nicht. Das ist die Antwort, es ging nicht.
Wie hast du das denn dann gemacht? Also du hast die Idee von Tiny, hast du dann zu deiner zweiten Tochter bekommen hast, ist die Idee auch schwanger gegangen?
Ja, genau.
Wann hast du es auf den Weg gebracht und wie hast du es auf den Weg gebracht?
Im Grunde genommen habe ich erstmal gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, fühlt sich das für mich stimmig an? Ich war mitten in einer Ausbildung und die war so modular aufgestellt und als ich die ersten Module erfolgreich auch mit dem Zertifikat abgeschlossen hatte, wo unter anderem auch Babymassage ein Teil von war, habe ich gesagt, okay, ich probiere jetzt erstmal für mich, ob ich gerne Babymassagekurse gebe. Ich habe mir dann einen Raum gemietet und wirklich ganz salopp Flyer erstellt und die irgendwelchen Mamas in die Hand gedrückt, als ich selber mit meiner Tochter spazieren war und habe die eingeladen zum Babymassagekurs. Ganz kostenlos einfach, um das Feedback zu kriegen, wie sie es finden, wenn sie es cool fanden. Ne, habe ich gesagt, wäre es cool, wenn ich es weitermache, ob ihr mir vielleicht auch irgendwie ein Zitat gebt, was ich mit verwenden darf. Ne? Also so ein bisschen Hand in Hand. Und das hat super gut geklappt. Also der erste Kurs war rappelvoll, die Eltern waren total happy und ich habe für mich auch gemerkt, ja, das macht mir total Spaß.
Ja.
Habe das Ganze 3 Monate lang, also den ganzen Sommer mal gespielt, um auch zu gucken, ne, macht es mir auch weiterhin Spaß.
Auch kostenlos das Angebot, auch damit erstmal so ein bisschen so ein Lauf reinkommt.
Genau, um erstmal einen Lauf reinzukriegen und hatte dann halt quasi die Raummiete zu tragen. Und habe da aber dann auch schnell gemerkt, dieses fremde Kursräume anmieten, vor allem es war jetzt nicht in der Hebammenpraxis, war einfach so ein Coworking-Space, der so Räume hatte, wo man auch Yoga und so anbieten konnte, wo ich meine Sachen nicht da lassen kann. Ne? Also ich bin immer so mit 3 Ikea-Tüten, das war nur um die Ecke, aber es war 3 Ikea-Tüten, klitschnass irgendwie beim Ankommen. Da musst du immer 3 Stunden buchen, obwohl du vielleicht nur 1 Stunde einen Kurs gibst, weil du irgendwie so Mindestzeiten hattest.
Ja.
Und dann habe ich schnell gemerkt, okay, wenn ich das groß weitermachen möchte, funktioniert es nicht in gemieteten Räumen. Und wir wohnen am Eppendorfer Marktplatz, also relativ zentral in Hamburg und in der Straße weiter, in der Erika-Straße, war ein Leerstand. Da war vorher so ein Unverpacktladen drin und der stand schon ganz lange leer, der hatte Corona nicht überlebt.
Also meinst du in gemieteten Räumen, die du wie als Coworking-Space
Das gehört alles dazu, aber es ist dann Zeit und beim Ende des Tages wäre es in dem Modell eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Genau, und dann war ich halt mit meiner Tochter sehr viel spazieren. Ich glaube, du kennst das, Wendy. Und ich war oft in der Erika-Straße, weil da, ne, das ist irgendwie so eine süße Straße mit Cafés und so bei uns um die Ecke und hatte diesen Leerstand gesehen. Und habe dann einfach mal geguckt, okay, was kostet der denn? Und er war relativ teuer, weil es eine relativ beliebte Lage ist und eine relativ große Fläche auch hatte. Ja. Ich glaube, der hatte irgendwie 130 Quadratmeter. Und dann dachte ich so, nee, das ist mir zu riskant. Also dann dachte ich so, oh nee, in der Elternzeit, ne? Und dann und jetzt eine eigene Fläche, ne? Wie soll das funktionieren? Ja. Und dann hatte ich irgendwie einen Monat später gesehen, dass der immer noch leer stand und immer noch leer stand. Und dann habe ich einfach mal den Makler kontaktiert, ob die sich auch vorstellen könnten, die Fläche zu teilen. Und die waren da tatsächlich offen für, weil das Objekt auch 2 Eingänge hatte, links und rechts. Und die haben dann eine Wand in der Mitte eingezogen und dann habe ich nur eine Seite gemietet, was halt deutlich weniger Fixkosten monatlich hatte.
Ja.
Und für mich, für mein Konzept mit den kleinen Kursen, weil ich gerne kleine Kursgrößen haben wollte, erstmal vollkommen ausreichte, um mal zu probieren, ob es läuft. Genau, dann habe ich mir das alles so ein bisschen durchgerechnet. Fixkosten, Kurseinnahmen, was ich bräuchte und kam dann irgendwie schnell auf die Idee, mir einen Instagram-Account zu machen und das war irgendwie wirklich so, ich dachte, okay, du brauchst jetzt einen Instagram-Account, um einfach schon mal Kurse freizuschalten, um zu gucken, ob sich Leute anmelden. Und wenn sie sich nicht anmelden, kannst du ja immer noch sagen, der Kurs wurde abgesagt.
Also du hast es am Anfang nur bei Instagram beworben, genau, deine Kurse. Genau. Hast du da Anzeigen gestellt?
Genau, genau. Ja. Also ich habe also erst mir einen Account gemacht, da habe ich mir dann wirklich, das war so eine, was passt denn ganz gut, ach irgendwie brauche ich einen Brandnamen und nicht nur Lara Quast gibt Kurse. Und sind dann irgendwie auf Tiny gekommen und dachte, das passt irgendwie zum Kurskonzept, was kleine Gruppen sind. Die Räumlichkeiten waren damals noch sehr klein und tiny mit klein und Baby, ne? War irgendwie
passt
sehr stimmig.
Irgendwie also, ja.
Genau. Und dann habe ich mir das Branding aufgebaut und habe irgendwie mein Logo designt und eine Website gebaut und habe aber erstmal geguckt, wird das jetzt gebucht? Sind da schon Anmeldungen? Sonst erstatte ich den Frauen oder ne, im Großteil haben wir Frauen die Beträge einfach und dann findet es halt nicht statt. Ne?
Ja.
Und dann kamen aber schon viele Anmeldungen und tatsächlich auch Anfragen von externen Kursleiterinnen. Und das war das Spannende, wo ich dann das erste Mal dachte, stimmt ja, ich muss das ja gar nicht alleine machen. Ich kann ja auch die Räume vermieten, so wie ich es vorher gemacht habe, dass ich mich eingemietet habe. Oder noch viel besser, ich baue wirklich ein komplettes Kurssystem auf, wo sich Kunden einbuchen können für Babymassage bei Julia zum Beispiel.
Ja,
und nicht unbedingt nur bei Lara. Und so fing das dann an, dass ich dann so also viele auf mich aufmerksam geworden sind. Man muss sagen, auch wenn Hamburg groß ist, ist es trotzdem eine Bubble. Und jeder will vielleicht sich mal verändern oder hat ein neues Angebot, was er gerne anbieten möchte. Ja, und so waren wir irgendwie ganz schnell ein Team, ne, und hatten irgendwie unsere Mitarbeiter, die auf freiberuflicher Ebene arbeiten, aber die auch andere Kurse anbieten konnten als ich.
Und du hast es dann denen quasi vermietet, hast eine Mieteinnahme genommen, okay,
genau,
und warst aber trotzdem noch freiberuflich in Elternzeit angestellt, so bei Trick.
Genau, richtig, Also hab's quasi so nebenher gemacht,
Und wann war der Moment, wo du wirklich den Entschluss getroffen hast, ich mach das jetzt so?
Als wir den Business Case durchgerechnet haben und ich gemerkt habe, die Fallhöhe, wenn es nicht klappt, ist nicht so, dass es mir das Genick brechen wird.
Okay.
Wir reden hier nicht von irgendwelchen Hunderten, Tausenden von Euro, wo du nicht mehr nachts schlafen konntest. Und ich muss sagen, mein Papa ist in demselben Jahr, wo ich gegründet habe, verstorben und da, der war ein totaler Macher und der hätte mich da total drin unterstützt und hätte gesagt, Lara, wenn du da jeden Tag drüber nachdenkst und es dich nicht loslässt und du so gerne so viele Stunden gerade in der Vorbereitung bist und nicht mal merkst, dass du viele Stunden daran arbeitest, dann mach es. Ne? Dann mach es. Und das habe ich immer so im Hinterkopf gehabt, so oh, Papa hätte auch gesagt, mach es einfach, was soll passieren? Und als das dann noch stimmte, ne, und sich das so fügte, dass der Makler auch meinte, die teilen die Fläche und die ganzen Anfragen bei Instagram kam, dachte ich so, das soll jetzt so sein. Ne? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist nicht so schlimm. Wenn ich damit auf die Nase falle, ist das auch ein Learning. Und solange ich mich nicht hoch verschulde, ist das jetzt nichts, womit ich große Bauchschmerzen haben muss.
Was braucht man eigentlich für so einen finanziellen Puffer-Backup? Was gibt es da eine Summe, die, wo du sagst, hey, das ist schon ganz gut zu haben, um das überhaupt erstmal auf die Straße zu bringen für Anzeigen? Und das summiert sich ja trotzdem schnell. Was sollte man da?
Also ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht antworten, aber es halt total davon abhängt, was du machen möchtest.
Ja.
Ne? In unseren Bereichen, jetzt kommt es auch drauf an, was hast du für ein Objekt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin gründen möchte, die weiß, die möchte Yogakurse mit 20 Teilnehmern geben, braucht die natürlich ein viel größeres Gebäude, ne, oder einen viel größeren Raum, als wir ihn jetzt haben. Was man halt auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, sind so versteckte Kosten, die man erstmal gar nicht sieht. Ne? Also es ist nicht nur die Maklerprovision, es ist nicht nur die Miete. Es ist, wenn man Branding jetzt nicht selber kann, ne, vielleicht auch, dass das noch jemand macht, weil man darf nicht davon ausgehen, okay, das spricht sich schon irgendwie rum. Das tut es irgendwann auch, aber man braucht eine Basis, gerade in der heutigen Zeit. Also in den Bereichen, wo wir jetzt unterwegs sind, Instagram, teilweise jetzt auch TikTok und eine Website ist, also eine Website ist das Minimum, ne? Das ist das Grundgerüst und die muss auch gut aussehen.
Das hast
ne?
du auch alles übernommen?
Genau, das habe ich alles selber.
Und dich da reingefuchst einfach.
Genau, also ich habe das tatsächlich irgendwie seit meiner Jugend schon gerne hobbymäßig gemacht, auch Webseiten bauen und so und das hat mir großen Spaß gemacht, das konnte ich zum Glück und habe ich auch in meinen vorherigen Jobs viel mit Marketing gemacht, das kam mir dann jetzt auch nochmal zugute. Aber gewisse Dinge muss man sich Unterstützung holen. Ne? Also wir mussten zum Beispiel eine Nutzungsänderung sehr teuer bezahlen für die Fläche, weil wenn du ein Gewerbeimmobilie mietest und da war vorher was ganz anderes drin, in meinem Fall ein Unverpackt-Supermarkt, kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein Babystudio auf. Ne? Da muss die Behörde das durch so eine, also es ist wirklich ein Bauantrag für eine Nutzungsänderung, das genehmigen und erst dann darfst du eigentlich eröffnen.
Okay.
Jetzt, zwei Jahre später, weiß ich, das macht nicht jeder. Manche warten auch so ein bisschen, bis irgendwie mal eine Mahnung kommt, eine Ermahnung vom Bezirksamt oder vom Bauamt. damals war ich super sicherheitsorientiert und dachte so, ich will nichts falsch machen. Und das ist teuer. Da musst du einen Architekten mit reinholen, ne? Dann kostet dich das nochmal irgendwie 3000 Euro und das sind so Summen, die
summieren sich dann
schnell
relativ
zusammen.
Schnell, ne?
Ja. Also ich sag mal so deine 25.000 Euro solltest du schon einplanen, wenn es in der Größenordnung ist, wie wir es jetzt sind. Und wenn du noch größer werden musst und wirklich externe Sachen wie Agenturen und so mit einkalkulierst, dann tatsächlich deutlich mehr. Ne?
Ja. Wie war das für dich, diese Doppelbelastung dann zu fahren als Mama, als zweifache Mama und ja dann in dieser Gründungssituation?
Ich habe das teilweise gar nicht so als Doppelbelastung wahrgenommen, ehrlicherweise. Dadurch, dass ich in der Elternzeit gegründet habe, hatte ich wirklich nicht diesen Gedanken an Arbeit bei Träger. Ne? Das war wirklich komplett ausgeschaltet für mich und die Kinder waren gut betreut. Ne? Also Lene hatte ich immer dabei, die hat es mir auch wirklich leicht gemacht. Lene ist meine zweite Tochter, die ist wirklich so ein mitlaufendes Zweitkind einfach gewesen. Die hatte ich in der Trage mit beim Steuerberater, hatte eine Krabbeldecke mit, hat sie mit auf den Boden gelegt.
Und
die hat das nicht gestört.
Völlig fein.
Die ist einfach mitgelaufen und es war mir auch total egal, wenn da vielleicht Leute geguckt haben, so, warum nimmt die jetzt mit zum Steuerberater? Ne? Es war einfach so, ich mache mein Ding, ist meiner Tochter nicht weh, ne? Die ist einfach noch klein, die kann hier liegen, Hauptsache sie ist in der Nähe von Mama.
Ja.
Das muss mich jetzt aber nicht irgendwie einsperren, dass ich jetzt nur zu Hause mit ihr sein darf. Ich wollte halt unbedingt und wollte das dann auch umsetzen. Bei Ella, meiner größeren Tochter, die dann ja schon so anderthalb war, war es ein bisschen anders. Die war vormittags in der Kita und dann habe ich sie nachmittags abgeholt. Dann war es aber auch Schluss mit Tiny-Planung.
Ja.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Eines meiner Tipps auch ist wirklich zu sagen, trennt das ganz klar voneinander, ne? Dass ihr wirklich die Zeit, wo die Kinder aufmerksam bei euch sitzen, auch mit euren Kindern verbringt und nicht nur mal eben kurz eine E-Mail, nur mal eben kurz ein Telefonat.
Yeah.
Wenn das wirklich mal notwendig ist und wirklich notwendig ist, kann man das machen. Aber das durfte ich auch über die letzten 2 Jahre lernen. Niemand hat diese Erwartungshaltung, dass du direkt jetzt in diesem Moment eine E-Mail beantwortest. Das darf auch mal ein paar Stunden später oder am nächsten Morgen sein.
Yeah.
Du selbst bist die Person, die dir meistens diesen Druck macht, ne? Und das ich schnell bearbeiten möchte.
Und das auch loslassen.
Ja.
Aber wie kann man das loslassen?
Ja, das ist ganz viel Training auch, ganz viel Verständnis dafür zu entwickeln, sich auch mal in die Lage der Kunden hineinzuversetzen.
Mhm.
Also ich habe Kunden, klar, bei manchen eilt es auch, ne, wenn eine Frau ein Stillthema hat, möchte die natürlich gerne jetzt Hilfe haben und nicht erst in 2 Tagen. Das sehe ich in der E-Mail dann meistens im Betreff, wenn sie mir eine E-Mail schreiben, wenn ich das Telefon einmal klingeln lasse, sprechen die meisten auch auf ein AB und dann versuche ich mich auch schnell zurückzumelden.
Ja.
Aber die anderen können warten. Ne? Bei den anderen ist es vielleicht eine Frage zum Babymassagekurs oder zu einer Trage. Das ist nicht so schlimm, wenn die mal einen Tag warten. Und das musste ich auch erst lernen, weil ich war am Anfang in diesem Hamsterrad von, oh, ich mache das mal kurz, meine Kinder kriegen das nicht mit, die spielen aber die kriegen das mit. Und du selber als Mama spürst das auch, dass deine Aufmerksamkeit einfach eine andere ist, wenn du abgelenkt bist.
Voll. Und ich muss dazu auch sagen, man hat so eine gewisse Unzufriedenheit. Also du sitzt dann vielleicht gerade im Spiel mit deiner Tochter und ihr habt dann kommt ein Anruf rein und du willst es irgendwie erledigen, schaffst es nicht, weil deine Tochter dein Kind mit dir spielen will. Und das ist dann total, es kommt in so einen ganz komischen Lauf, dass man sauer auf sich ist, irgendwie auch verärgert, dass das vielleicht jetzt dann nicht mit der, dass die Tochter das noch nicht verstehen kann. Und das ist dann total komisch und super frustrierend.
Ja.
So.
Ja.
Und das geht schnell. Das braucht manchmal nur ein Telefon, dann geht
total.
Das so taumel.
Also ich habe dann auch immer für mich das Gefühl gehabt, ne, okay, ich sitze hier zwar gerade mit meiner Tochter, aber gedanklich bin ich ja woanders.
Auch nicht da,
Und das hat mich dann auch mir das Gefühl gegeben, ich bin eine schlechte Mama.
Ja, man ist auch so unzufrieden.
Voll,
dann liegt man abends im Bett und denkt irgendwie, das ist irgendwie nicht richtig.
Genau.
So will ich
gar nicht
Mama
sein.
Die Mama möchte ich gar nicht so sein.
Und das, finde ich, ist das Schwere daran, ne? Weil manchmal bist du dann so, oh, ich will genau die Mama sein. Ich will genau, dass meine Töchter sehen, dass ich arbeite, dass ich mir was Eigenes aufbaue. Aber ich hatte einmal eine Phase Anfang des Jahres, wo wir halt die neue Fläche eröffnet hatten, wo ich sehr viel arbeiten musste. Und meine Tochter ist, ne, damals war sie noch 3, ist da an diesem Punkt gewesen, wo sie ganz viel nachgeahmt hat, was ich mache. Und sie hat sich dann immer so ein Buch genommen und hat so einen Laptop, als ob sie am Laptop ist. Oder hat dann irgendwie mit, keine Ahnung, einer Fernbedienung telefoniert. Und das waren für mich so Signale, wo ich dachte, ja klar, sie spiegelt das wieder, was ich hier gerade mache. Und ich mache das viel zu viel in ihrer Gegenwart. Und ich möchte sie auch nicht vom Fernseher setzen, damit ich in Ruhe irgendwie
eine E-Mail
machen kann. Das war nie mein Erziehungsstil. sondern ich möchte für sie da sein. Und ich bin auch nicht die Mama, die sagt, du musst 24/7 full on bei deinem Kind sein. Ne? Mhm. Also ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich auch mal kurz diesen Punkt gibt, wo man mal durchatmen darf. Ne? Ja. Und das Kind auch mal, wenn es alt genug ist, alleine ein Buch lesen kann. Ja. Oder alleine eben das Memory auf dem Tisch aufbaut. Da musst du nicht immer dabei sein. Aber ich wollte nicht die Mama sein, die meinem Kind zeigt, oh, ich muss noch mal eben arbeiten, die ist 3 und natürlich sieht sie es von mir. Ja. Und das waren so Dinge, die mir dann immer gezeigt haben, okay, gerade ist wieder zu viel, du machst es gerade wieder zu viel. Und meine Kinder waren wie so ein schöner Spiegel, der mich auch wieder daran erinnert hat, einen Schritt zurückzugehen und auch wirklich Familienzeit und Arbeitszeit voneinander zu trennen. Und das ist nicht leicht, wenn du zu Hause arbeitest, ne? Das ist super schwer. Aber wenn man sich das immer wieder mal vor Augen führt und sich immer wieder selber auch reflektiert, ja, dann merkt man das schon.
Ne? Auf jeden Fall, das, wie du schon sagst, man muss nicht immer full on. Ja, genau. Aber wenn sie natürlich nach so einem Kita-Tag, dann wollen sie auch irgendwann Mama oder Papa haben und ja, und auch die Zeit mit denen verbringen. Das ist ja ganz klar. Und das ist auch denen das Wichtigste immer. Ja. Das merkt man irgendwie immer wieder, wie ausgeglichen sie doch sind.
Voll.
Ja. Wenn man da irgendwie sich auf sie konzentriert.
Genau. Und es gibt ja auch für die, die einen total stressigen Alltag haben, ne? Ja. Diese 3x10-Regel, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da sagt man 10 Minuten, die ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen, wirklich nur mit deinem Kind zu verbringen. Mhm. Die 10 Minuten nach dem Kita-Pickup, ohne Ablenkung, ohne Handy in der Hand, wirklich, wie war dein Tag, was hast du gemacht, lass das Kind erzählen, gib ihr das Gefühl, dass sie dich, ne, dass du ihr zuhörst. Und die 10 Minuten vorm Schlafen gehen, ne, mit dem Buch lesen, was auch immer euch gut tut, ne, und auch euch. Das gibt mir ganz, ganz viel, dass ich weiß, auch wenn es nur 10 Minuten sind und es natürlich auch deutlich mehr sein dürfen, aber ich habe diese 10 Minuten mich nur auf mein Kind konzentriert.
So diese volle Konzentration,
die volle Konzentration, die spüren das. Und das gibt denen so viel, wenn man da nach dem Aufwachen schon mit anfängt, dass die einfach denken, okay, Mama nimmt sich nochmal die Zeit, ich darf nochmal ins Bett irgendwie mit Mama zum Kuscheln, ne, bevor ich jetzt direkt Routinen, Tagesablauf, zieh dich jetzt an, putz jetzt die Zähne, pack jetzt deinen Kita-Rucksack, ne?
Ja.
Ich versuche mich immer in die Lage der Kinder zu versetzen, die ja einfach noch nicht wissen, was so ein normales Leben mit einem normalen Alltagsablauf mit sich bringt. Und wenn ich mir vorstelle, mir würde morgens direkt jemand sagen, so, jetzt zieh das an, jetzt isst du hier dein Müsli und jetzt, ne, putzt du die Zähne, wäre ich auch frustriert, ganz ehrlich, oder?
Also. Aber soll ich dir noch mal einen anderen Moment sagen, der mich einmal selber so getroffen hat? Also meine Tochter wacht oft mit mir dann zusammen auf im Bett und dann, ich hatte immer noch eine Zeit lang mein Handy auf dem Nachttisch. Haben viele, ich gehörte auch dazu. Und dann hat sie irgendwie noch so rumgedöst und hat geschlafen und dachte, okay, gucke ich mal schon mal in die E-Mails rein. In dem Moment ist sie aufgewacht und sie hat total anders reagiert, als wie, wenn ich da bin und wach bin und ihr guten Morgen sage, wenn sie irgendwie die Augen aufmacht oder wir beide so aufstehen. Und du hast das richtig an ihr gemerkt, dass sie das so ein bisschen traurig gemacht hat. Ich weiß nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, wie komisch, du wachst auf und deine Mama ist irgendwie schon mit dem Telefon beschäftigt und guckt wieder auf irgendwie so ein Display. Mhm. Und selbst als ich es weggelegt habe, ist man ja trotzdem dann so in einem anderen Modus. Und seitdem habe ich es rausgelegt. Ja. Und jetzt, wo du das auch sagst, mit diesem Mann wacht auf und konzentriert sich diese ersten 10 Minuten dann irgendwie aufs Gemeinsame, also wenn das Kind aufsteht, wirklich aufeinander, das macht so viel aus.
Und das sind 10 Minuten. Ja. Wir wissen alle, wie schnell 10 Minuten vorbeigehen. Ne? Aber und es ist ja nicht so, als ob wir es durchhalten müssen. Ich meine, das sind unsere Kinder, wir wollen denen ja auch so einen schönen Start ermöglichen. Aber ich denke mir dann immer, die sagen, ich habe da keine Zeit für, dann stellt euch bitte einfach den Wecker auf 10 Minuten eher, ne?
Also, und es geht ja nur um 10 Minuten nicht getrieben sein. Das ist es ja häufig.
Genau, einfach dieses wirklich behutsame Aufwachen, ne? Ich meine, meine Töchter träumen auch im Moment super viel, ne? Und dann weißt du ja nicht, ne? Also die wollen dir dann auch vielleicht erzählen, was sie geträumt haben. Und wenn sie da gar nicht die Möglichkeit zu kriegen, weil du von A nach B rennst und die irgendwie durch jeden Raum scheuchst, schnell fertig zu werden. Ja, das hat mir wirklich sehr geholfen, diese Regel einzuführen. Und natürlich gibt es auch Tage, an denen hat man deutlich länger Zeit, ne? Wir haben Wochenende, aber auch in einem stressigen Alltag würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man das macht, weil das hilft dir dann auch, zufriedener selber in den Arbeitsalltag zu gehen, weil du weißt, du warst schon bewusst bei deinen Kindern und warst nicht von vornherein abgelenkt durch eine Mail oder so. Das passiert schnell. Ne? Ja. Das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Das ist mir auch schon 100 Mal passiert. Oder wenn du in einer Einschlafbegleitung bist und das Handy irgendwie mit hast, wenn das Kind schon einschläft.
Genau.
Ne?
Ja.
Und dann denkst du so, oh shit, war noch auf laut. Hoffentlich bist du nicht aufgewacht.
Wie war das für dich in der Gründungszeit und auch noch danach jetzt in der Selbstständigkeit zu sein? Hast du auch manchmal das Gefühl, dir stärkt die Familie, dein Partner schon den Rücken, aber irgendwie stehst du auch allein da drin, ne?
100%ig, genau das, was du sagst. Genau das.
Und du musst es trotzdem nach vorne kriegen.
Ja.
Ich habe da manchmal Momente, wo man kurz vorm Verzweifeln ist. Wie machst du das eigentlich?
Sagen wir mal so, ohne meinen Mann, der die ganzen Läden ausgebaut hat, also ganzen Läden, es waren zwei bisher,
ja.
aber den ersten Laden komplett ausgebaut hat, was uns auch enorme Kosten gespart hat. Ja, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, zu dem, was du eingangs gefragt hast mit den Kosten, was braucht man eigentlich, ja. wenn man jemanden braucht, der den Laden ausbaut?
Ein Handwerker als Mann.
Ja, ein Handwerker als Mann, wirklich. Ja, also wenn man den Ausbau noch komplett bezahlen muss, wenn man nicht direkt auf die Fläche einziehen kann, wirklich, dann sind es eher die 200.000 wahrscheinlich mit einem, ne? Also das ja. macht ganz, ganz viel aus. Mein Mann hat mir da sehr, sehr, sehr unter die Arme gegriffen. Der hat den ganzen Ausbau gemacht. Der hat die Kinder, als ich dann im Operativen war, viele Tage zur Kita gebracht und abgeholt.
Was hat er zu der Idee gesagt, als du das erste Mal so ein bisschen davon berichtet hast? Wie genau war die Einstellung oder das, was auch gesagt wurde?
Er war sehr unterstützend. Ihn hat es aber erst so richtig überzeugt, als ich ihm den Business Case gezeigt habe. Und den habe ich, ne, man rechnet ja immer so ein Worst Case, ein Best Case und so ein Medium Case. Und wo auch der Worst Case, wo er gesehen hat, okay, die Fallhöhe ist jetzt nicht so krass, wenn du das machen möchtest, probier es. Gerade weil mein Ziel ja auch war, dass ich mir die Zeit mit den Mädels dann einfach tendenziell besser einteilen kann. Das ist auch so, das kann man auch so machen, aber man dieses Selbst und ständig ist halt einfach ein totales Ding. Das heißt, ich sag immer, auch wenn man sich die Zeiten selber einteilen kann, man arbeitet trotzdem viel mehr als in einem normalen 9-to-5-Job.
Ja.
Ja, mein Mann war sehr unterstützend, aber es gab auch immer wieder Punkte, gerade jetzt, wo wir auch auf eine größere Fläche gezogen sind, wo er dachte, ist das jetzt dein Ernst? Ne, du bist noch nicht mal ein Jahr in dem alten Space. Warum willst du dich schon vergrößern? Wie willst du das machen mit den zwei Kindern? Ne? Also auch so eine Grenze immer zwischen, er ist der sehr Vernünftige und ich bin sehr visionär unterwegs und möchte einfach immer versuchen, weil ich denke, sonst weiß ich es halt nicht.
Ja,
ne? sonst frage ich mich immer, was wäre, wenn.
Es wird immer so ein Fragezeichen bleiben, ne?
Genau.
Was wäre, wenn gewesen?
Genau.
Oder dann erzählt man später mal, ja, ich hatte auch mal eine super
genau.
Idee.
Genau.
Mehr habe ich nie draus gemacht.
Ja.
Oder, ja.
Also hat er ganz, ganz viel gemacht, mich immer in der Form unterstützt, auch jetzt noch, ne? Wenn es irgendwas Handwerkliches ist oder so, ist er immer sofort da. Aber es gibt viele Abende, an denen ich noch arbeite und er schon ins Bett geht, weil in dem Part, auch was du eben sagtest, ne, so Backoffice und Kursplanung und Kursleiterin kennenlernen und so, das kann mir halt so gesehen niemand abnehmen.
Mhm.
Ne? Also das ist nichts, was mein Mann übernehmen könnte. Das können Mitarbeiter dann tendenziell zukünftig machen, aber viele Dinge möchte man auch einfach noch nicht aus der eigenen Hand geben.
Hattest du auch und hast du auch trotzdem immer noch mit Ängsten zu kämpfen?
Es gibt immer gute Tage, ne, wo man sehr beflügelt ist und total dankbar ist für das, was man macht. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht auch Tage gibt, wo du dich verunsichern lässt, weil neue Wettbewerber aufgemacht haben, die noch nicht da waren. Natürlich hast du als Selbstständiger auch einfach mal Ängste, was ist, wenn das sich jetzt nicht trägt oder ich irgendwie privat noch mit reinzahlen müsste. Und das sind Sachen, die muss man sich einfach im Klaren sein. Wie gehe ich damit um?
Ja.
Und schaffe ich das auch vom Kopf her oder bin ich jemand, den das ganz schnell außer Ruhe bringt und dass ich da nicht mehr schlafen kann?
Ja, genau das, was du sagst. Es ist viele, wenn man den Plan hat oder wenn man sich selbstständig macht oder gründet, sagen, Mensch, wie mutig du bist. Mhm. So als ob man das Gefühl von der Angst nicht kennen würde. Aber ich sage, also es ist ja mit jedem, der sich selbstständig gemacht hat, der hat diese Ängste, aber macht's trotzdem. Also man fängt damit an, einfach umzugehen. Mhm. Man hat sie, aber weiß sie zu überwinden. So. Und es ist für einen auch irgendwie vielleicht in gewisser Hinsicht akzeptiert, dass sie da sind. Und diese Momente, wie du schon beschreibst, es gibt immer auch so Blumenmomente, sage ich mal, die das irgendwie so mildern oder sagen, hey, ich bin noch trotzdem auf dem Weg. Und es gibt ein gutes Gefühl oder ich mache hier gerade das Richtige. So, und das hält dann so ein bisschen die Balance. Aber was ich wichtig finde zu sagen ist, dass jemand, der sich selbstständig macht, es immer hat, nur es akzeptiert und es für denjenigen okay ist, das zu spüren. Und da muss man sich wirklich fragen, okay, möchte man das? Dieses irgendwie dauerhaft in seinem Business auch denken, also man hört ja nie auf, irgendwie darüber nachzudenken, was ist der nächste Schritt, was kann man noch machen?
Ja,
es geht immer weiter. Es hört nie auf, nicht im Urlaub, nicht abends.
Nee.
Das bringt auch total Spaß, aber manchmal ist es auch ein bisschen, macht es auch müde. Und man muss halt Lust darauf haben, auf dieses Karussell und manchmal auch auf unsichere Zeiten. Und es ist so eine, in gewisser Sicht eine Achterbahnfahrt.
Ja, 100%. Ne? Und dieses, so, was du sagst, es hört halt nicht auf. Ne? Und das ist ja auch schön. Man möchte ja auch nicht stagnieren. Ne? Also ich bin nie der Typ gewesen, der sich auch nicht in meinem Corporate Job, der sich hinsetzt und denkt so, okay, das mache ich heute und da darf auch nichts anderes reinkommen. Ich glaube aber trotzdem, dass es enorm hilft, dass wenn man selbstständig ist, man auch eine gewisse Resilienz hat, ne? Dass du einfach wirklich, ne, reflektiert bist, Dinge so nimmst, wie sie kommen, weil wenn dich das jedes Mal wieder rausnockt, ne, und es gibt Tage, an denen nockt mich das auch raus, ne, also klassischerweise so eine Woche, bevor ich meine Tage habe, ne, kannst du mich in die Ecke stellen, ne, dahinter frage ich alles, was ich mache, in jeder Form, und ein paar Tage später ist wieder alles gut, ne. Aber das sind einfach so Momente, die gibt es. Und an den Tagen ist es auch nicht leicht aufzustehen. Und auch ich wünsche mir manchmal morgens, oh, ich würde mich gerne krank melden, ne? Weil es geht mir gerade mental vielleicht heute nicht so gut. Ich würde mich jetzt gerne krank melden. Und das machst du nicht so easy, wenn du selbstständig bist. Nicht so easy, wenn du weißt, da sind Mamas, die deine Kurse irgendwie auch für sich brauchen. In einem Corporate-Job nimmst du das Telefon und rufst einmal an, ne? Oder schreibst eine Mail, da fällt es dir leichter. Also das sind so Sachen, die muss man einfach bedenken, wenn man selbstständig ist. Und sich einmal vielleicht vorher auch fragen, bin ich dafür gewappnet, dass es so Höhen und Tiefen gibt, ne?
Ja.
Und einfach auf gut auf einen aufpassen, auch früh genug so Warnsignale zu erkennen.
Ja.
Wirklich auch reflektiert, wie geht's mir damit, was macht das mit meiner Beziehung? Also wenn man wirklich für sich merkt, ich krieg das nicht fein voneinander getrennt, kann es auch sehr schwer werden. Das durfte ich auch ehrlicherweise in den letzten 2 Jahren selber merken, als ich 1,5 Jahre jetzt eine Doppelbelastung hatte mit Träger, Tiny und dann noch den Kindern dazu, dass mein Körper, ich war viel häufiger krank als vorher. Ne?
Ja.
Also ich habe jede Krankheit so angezogen, die die Kinder mitgebracht haben, hatte 6 Wochen eine Lungenentzündung mit einer Bronchitis und allem, wo ich wirklich out of order war, kurz nach der Eröffnung dieses Jahr, wo ich dann auch kurz überlegen musste, wie soll das so weitergehen? Habe ich da eine Lösung für? Hatte ich nicht wirklich. Ich wusste, okay, wahrscheinlich ist es einfach zu viel, was ich hier gerade mache. Entweder ich gehe bei Träger oder Tiny darf an jemand anderen gehen. Und da kam relativ schnell dieses Gefühl, wenn Tiny an jemand anderen gehen würde, es würde mich zerbrechen.
Ja.
Bei Träger, die Welt dreht sich weiter. Ne? Und dann kam halt auch schnell die Entscheidung, was heißt schnell, ne? Aber dann kam die Entscheidung zu überlegen, ja, was lasse ich jetzt los?
Wie ist eigentlich das beste Vorgehen, wenn man nebenberuflich gründet?
Mir hat es sehr geholfen, nebenberuflich zu gründen, weil ich so ein krasses Sicherheitsbedürfnis habe. Also ich wollte immer trotzdem, bevor man halt weiß, wie was etabliert ist und wie was angenommen wird, einfach mein sicheres Konstrukt haben, zu wissen, an Tag X kommt Summe X auf mein Konto, egal was passiert, auch wenn die Kinder mal krank sind. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass auch irgendwann da der Punkt kam, wo ich dachte, ich fahre gerade nur noch nach Lübeck, um einen Job zu machen, aber dass ich nach Lübeck fahre, stresst mich, dass ich eigentlich in meinem Kopf gedanklich ganz woanders bin, ne, in meinem eigenen Business und bei meinen Kindern. Und ich gefühlt nicht die Zeit habe, das voranzubringen, weil ich kann das nicht an 2 Tagen voranbringen. Ich hatte mir immer 2 Tage die Woche für Tiny geblockt, davon war aber auch ein Tag voll mit Kursen. Das heißt, wo bleibt der Raum für die Strategie?
Ne? Ja.
Also bleibt eigentlich nur abends dann. Ja, da habe ich mich auch schnell nach 1,5 Jahren dann einfach gemerkt, wenn ich das Pensum so weiterfahre, ist es einfach nicht gesund. Aber um zurück zu der Frage zu kommen, wie, was so meine Tipps wären, generell kann ich sagen, hilft es schon, feste Tage zu haben, wo man einfach sagt, okay, an dem Tag ist wirklich Zeit für mein eigenes Projekt und an dem Tag ist Zeit für mein Corporate oder wo auch immer ich arbeite. Aber auch in der idealen Welt sich auch diese Zeiträume auch einzuräumen, weil wenn du jetzt so ein bisschen das Pattern hörst, da sind meine Jobs mit drin gewesen, meine Kinder mit drin gewesen, aber wo ist mein Partner und wo bin ich selber da?
Ja.
Und das führt natürlich in dieser Spirale der Krankheit und so auch immer wieder mit rein, weil du einfach keine Self-Care machen konntest.
Ja.
Ja. Und das habe ich dann realisiert und habe das dann auch jetzt zu Juni, seit Juni bin ich erst bei Träger raus, direkt so umgesetzt, dass ich jetzt wirklich feste Terminblocks für meine Sportkurse habe, die ich selber extern auch mache, nicht im Tiny, wo ich wieder in meinem Workshop bin, sondern extern. Und das beflügelt mich so sehr. Das
ja,
ist so
es
wichtig.
Gibt ja auch wieder viel mehr Energie, um für Tiny
genau,
zu arbeiten.
Genau,
oder
ja, ja, für alle ist es einfach, ne? Oder mit meinem Mann jetzt auf ein Konzert oder regelmäßig mal brunchen zu gehen. Es muss ja gar nicht Abendessen sein. Das, was sich für die Familie am besten vereinbaren lässt, aber einfach so Paarzeit.
Ja,
weil sonst verliert man sich da ganz schnell dran.
Ja. Was sagst du? Viele sagen ja, okay, ich will mir immer 1000-prozentig sicher sein, bevor ich mich 100% auf meine Selbstständigkeit so stürze. Dieses Sicherheitsbedürfnis ist immer natürlich sehr, sehr groß und gerade bei Mamas.
Mhm.
Was sagst du dazu?
Total nachvollziehbar, total verständlich. Haben viele Gründerinnen, die ich auch kenne. Ich bin in Hamburg auch in so einem Gründerinnennetzwerk und die meisten haben parallel gestartet und haben sich dann aber auch irgendwann selber realisiert, wenn ich wirklich vorankommen möchte, muss ich dem 100% widmen können, ne? Weil man sich einfach sonst so zerreißt und auch gedanklich ja immer wieder raus bist. Ne? Also das ist ja schon krass, so 2 komplett unterschiedliche Jobs auch einfach zu machen. Ja, ich finde, das ist im Grunde genommen irgendwie klar, dass man so ein Sicherheitsbedürfnis hat und es kommt auch ganz auf die Familienkonstellation drauf an. Also bei uns haben wir auch ganz oft, also ich habe schon die wildesten Sachen gehört, das ist total witzig eigentlich. Ach, natürlich kannst du dir das Tiny aufbauen, du hast aber schon ganz viel Geld von deinem verstorbenen Vater geerbt. Ne? Ihr wisst halt eigentlich gar nicht, was so hinter verschlossenen Türen ist, aber das sind so dann die Annahmen. So, ach klar, kann die das mal easy locker
nebenbei machen. Deswegen macht sie das so, ne? Genau. Um sich das irgendwie, also das ist nicht furchtbar. Also, aber das ist einfach wirklich dieses Außen, was dann auch immer so...
Von außen hin, das sage ich halt. Ne, natürlich, ich bin nicht schlecht in dem, was ich mache auf Instagram und Co., weil ich das halt jahrelang gemacht habe. Ne? Mhm. Natürlich wirkt das dann alles rosarot. Aber niemand weiß es. Aber es fragt dich ja auch keiner, ne? Sondern es wird auf einmal angenommen. Aber das sind dann so Situationen, wo ich halt auch denke, klar, verstehe ich das, weil irgendwie gehen Leute manchmal einfach davon aus, setzen so Puzzleteile zusammen, aber ohne zu wissen, dass es vielleicht doch nicht so ganz passt. Also diese Sicherheit zu haben, verstehe ich total. Ich hatte sie nicht in Form von riesigen Rücklagen. Mhm. Als ich schwanger geworden bin, hatte ich irgendwie auf einmal den Need, meinen BAföG und alles auf einmal zurückzubezahlen. Ja. Wir haben geheiratet, die Beerdigung von meinem Papa war nicht so günstig. Ne? Also auf einmal kam ganz viel auf einmal. Also so das Jahr 2022 war für mich das krasseste Jahr. Ne? Die Ausbildung kostet Geld. Wir haben geheiratet, mein Papa ist verstorben. Wir haben ein zweites Kind bekommen. Wir waren in unserem Van reisen. Ne? Also es waren so die krasseste Achterbahn, die man haben kann. In einem Jahr. Und das hat einfach, ne, also ich habe am Ende des Tages, es ist auch kein Tabuthema, hat mein Mann dann gesagt, bevor du dir jetzt einen Kredit holst, gebe ich dir das Geld, was du dafür brauchst. Mhm. Ne? Und war dann auch finanziell nochmal ein riesiger Support, sodass ich mir auch keinen Kredit nehmen musste, was ein Riesengeschenk ist. Ne? Ja. Also ich hätte ihn mit Sicherheit gekriegt, wobei jetzt so im Nachhinein in der Elternzeit einen Kredit zu kriegen, ist auch nicht so easy.
Ja.
Aber es ist ein Riesengeschenk, dass er mir das angeboten hat, ne? Und zeigt ja auch wieder den Support und dass er an einen glaubt. Ne? Aber am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem, wenn du eine unabhängige Frau sein möchtest und nicht irgendwie auf Kosten von deinem Mann nur leben möchtest, auch irgendwie so ein Thema, wo du dich einfach fragen musst, kann ich mir das jetzt leisten, das 100% zu machen? Wirft es schon was ab, dass ich mir davon irgendwas bezahlen kann? Und das können ja auch Sachen sein wie ein Lastenrad-Leasing oder so, ne, dass du Dinge nimmst, die du auch über die Firma wieder absetzen kannst, dass du einmal wirklich guckst, welchen Bereich kann ich mir vielleicht direkt auf mein Konto überweisen, weil das andere Beratungen sind als jetzt Kursformate, die in die GbR laufen. Also wir sind gerade eine GbR und ich habe noch ein Einzelunternehmen und so wird es auch ein bisschen geteilt. Und dann hast du in dem einen deine Freigrenzen noch und wenn du da nicht rüberkommst, weißt du halt, okay, das kann auch bleiben. Und bei einer GbR oder einer GmbH musst du halt einfach eigentlich das Steuerjahr abwarten und zu wissen, was kannst du dir eigentlich auszahlen. Und das unterschätzen viele auch am Anfang und sind dann ganz überrascht, was da alles an Nachzahlungen und so kommt. Und das bricht dir dann auch oft das Genick, vor allem wenn du mit deinem Privatvermögen haftest. Ne?
Ja, viele machen ja diese, ne, also wenn sie erstmal starten und das noch nebenberuflich machen, machen sie das in der Freiberuflichkeit häufig und dann rechnet man irgendwie gar nicht mit den Steuernachzahlungen und darauf vorbereitet zu sein.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja, und ich glaube wirklich, dieser Schritt zu sagen, ich mache das jetzt einfach, ist schon ein großer Schritt und man sollte sich schon sicher sein, dass man so seine Fixkosten trotzdem noch gut gestemmt kriegt.
Ja. Oder sich ein Konstrukt baut. Genau. Also, ne, dass man sagt, also man muss es halt, was wichtig ist, das einmal durchrechnen. Genau. Und selbst wenn man Unterstützung bekommt, dass man sagt, okay, aber Zeitpunkt X, machen wir einen Strich drunter und gucken, wirft das was ab, wirft das nichts ab, was auch immer. Also man muss sich wirklich einen Plan machen, eine Strategie, wie kann das was werden, wie funktioniert das, wie weit muss ich vielleicht noch in einem anderen Job was dazu zu verdienen, ist das überhaupt möglich, das andere dann aufzubauen. Mhm. Also man muss es einfach aufschreiben, durchdenken und durchrechnen, da kommt man am Ende nicht dran vorbei. Und wenn man das selber nicht so kann oder macht, muss man sich jemanden irgendwie holen. Vielleicht gibt es jemanden in der Familie, der das kann. Oder es gibt ja auch so Unternehmensberater oder so, die einem da so ein bisschen helfen und unter die Arme greifen.
Und auch in Hamburg, also ich kann jetzt nur für die Hörerinnen in Hamburg sprechen, gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, ne, die dir wirklich Experten an die Hand liefern. Es gibt irgendwie, hatte sie mir neulich auch erzählt, ich habe da auch regelmäßig so Update-Calls mit denen, weil ich es auch einfach super erfrischend finde zu hören, was gibt es für neue Female-Founder-Runden. Ist das vielleicht irgendwann interessant, auch Investoren mit reinzuholen, gerade wenn man auch Richtung Skalierung denkt und man einfach nicht davon ausgehen muss, dass ich alles alleine schaffen muss. Ne? Man kann ja auch mal überlegen, wenn ich das größer machen möchte, wer kann mich dabei unterstützen, sowohl finanziell als auch im Work-Modus.
Ja.
Und in Hamburg gibt es wirklich viele, viele tolle Möglichkeiten, ne? Auch von der Handelskammer. Also es gibt so tolle Möglichkeiten als Startup, sich einfach zu informieren.
Welche gibt's? Welche würdest du sagen? Von der Handelskammer, die bieten?
Genau, die bieten regelmäßig so Events an, wo Steuerberater einmal so die wichtigsten Steuersachen pitchen, dass du eben nicht in diese Falle tappst, ne? Dass du irgendwie denkst, so, okay, das habe ich jetzt alles verdient, okay, und dann böse Überraschung, ganz viele Nachzahlungen. wo die auch Experten einladen zum Thema Branding, ne, dass du einfach auch mal weißt, wo kann ich anklopfen, wenn ich bei Null stehe. Und vom Hamburger Startup, das ist von der Stadt Hamburg, kannst du dir so Beratungstermine buchen und denen erzählst du dann deine Idee und die sagen dann zum Beispiel, wo brauchst du denn noch Unterstützung? Mhm. Und bei mir jetzt, wo es gerade auch um Skalierungsthemen in andere Städte potenziell geht, hatte ich da auch ein paar Fragen und die hat mir dann zum Beispiel so einen Pool von Rentnerinnen empfohlen, die in ganz hohen Positionen, in Managementpositionen waren, die jetzt einfach in Rente sind, aber total gerne so Startups beraten und halt wirklich zu einem Bruchteil des Geldes, wie jetzt eine teure Unternehmensberatung zum Beispiel, ne?
Ach, okay. Ja. Und da hast du eine Liste bekommen, richtig, von denen? Oder wie kann
also
ich mit
die geben dir tatsächlich Namen, ne? Ja. Also dann kannst du einmal anrufen oder eine E-Mail hinschicken und fragen, ob die Kapazitäten haben. Und wenn du schlau bist, googelst du die vorher noch mal, guckst, was die dann alles so gemacht haben. Einmal LinkedIn-Profil, sofern die das haben. Manche Rentner haben es auch nicht, aber manche haben es noch sehr aktiv. Genau, dann kannst du dir einen Termin, einen Beratungstermin mit dem machen und dann bauen die quasi mit dir wie so ein Berater deine Strategie weiterhin mit aus. Und muss man halt auch sagen, die sind auch wiederum super gut vernetzt, ne?
Ja.
Und dieses Netzwerken, auch wenn man vielleicht nicht der Typ für Smalltalk ist, ne, aber gerade wenn du größer werden möchtest, ne, oder auch für deine Themen, ne, wo du einfach ja auch davon lebst, immer interessante Gesprächspartner zu haben, das ist das A und O, einfach sich in, ne, auch in Städten, das ist wie so eine Community. Das ist einfach, man wächst da irgendwie rein und es tut jedes Mal total gut und man lernt jedes Mal wieder neue Leute kennen und denkt sich so, krass, heute habe ich wieder was gelernt. Ne?
Also es ergibt sich dann auch so auf dem Weg. Hast du mal so ein Beispiel, wo sich was oft so ganz unerwartet, vielleicht aus einem Netzwerk heraus, eine Situation?
Ich muss gerade mal überlegen. Also ich war neulich bei einem Event von Empower Her Networking oder Empower Her Networks. Das war total cool. Da waren, also es ist halt wirklich nur für Gründerinnen. Und da habe ich eine zum Thema Finanzen zum Beispiel kennengelernt. Ne? Und für mich war immer dieses Thema, okay, ne, ich weiß, ne, wie man Business Case und alles macht. Aber wenn ich jetzt wirklich in die hundertprozentige Selbstständigkeit gehe, was ist denn da zum Beispiel wichtig, was ich mir monatlich zur Seite lege, eine private Rentenversicherung einzahle, gerade als Frau, ne, wie muss ich da nochmal Geld zur Seite legen? Da hatte ich halt immer 1000 Fragezeichen, habe versucht, mir das online irgendwie oder über ChatGPT zusammenzulesen. Denkst du so, nee, ich glaube, ich brauche da doch eine richtige Person. Das hat super geholfen und da habe ich auch mitbekommen, also für mich selbst war das jetzt das Beispiel und da habe ich aber auch mitbekommen, dass andere, die wirklich noch bei Null standen, da Fotografinnen waren, da Leute waren, denen eine Content-Agentur irgendwie gehörte, ne? Dass die sich wirklich einfach ausgetauscht haben und dann da vernetzt haben. Für mich selbst würde ich tatsächlich sagen, dass so die Arbeit aus meiner Vergangenheit auch bei Dräger, ne, gerade weil das auch dann ein Babymarktprojekt war, mir jetzt auch sehr viel bringt, weil ich ganz viele Kontakte auch noch von der Zeit ne, einfach habe, die ich auch nutzen kann. Und das ist halt auch Gold wert. Und das sage ich auch immer gerne, weil das ist mir immer so eine Herzensangelegenheit, weil dadurch lassen sich auch viele verunsichern, wenn sie in einem ganz anderen Feld gründen, als sie vorher unterwegs waren. Ich kriege immer die Frage, bist du Hebamme? Weil die Leute irgendwie Kurse und so mit Hebammen verbinden.
Ja.
Und am Anfang hat mich das ganz schön verunsichert, dass ich dachte, kann ich das jetzt nicht gut machen, weil ich keine Hebamme bin? Ist das so die Erwartungshaltung gerade von Ersteltern, dass das nur Hebammen machen? Und Hebammen leisten großartigen, den besten Job wirklich, den man sich vorstellen kann. Aber trotzdem gibt es ganz, ganz viele Experten durch wunderbare Fortbildung. Aber diese Frage kann er manchmal schon ein bisschen außer Bahn werfen.
Ja.
Und auch oft die
gerade
Frage.
Gerade am Anfang auch, ne? Wenn man so noch am Anfang steht und nicht, also.
Ja, dieses, warum machst du jetzt was ganz anderes als vorher, ne?
Ja.
Du hast doch so viel im Ausland studiert und an so tollen Unternehmen gearbeitet und hast da doch deine Karriereleiter, auf die du immer höher kamst, ne? Weil auch oft einfach so die Generation von unseren Eltern, so über 60, auch oft einfach so aufgewachsen ist,
ja.
Ne? Oder auch diesen Wunsch für uns vielleicht so hatte, okay, jetzt hast du dein Leben lang im Ausland studiert, um jetzt auf dem Boden zu sitzen und Babykurse zu geben. Ne, das wirkt dann immer so abwertend, weil die Generation sich gar nicht so Gedanken darüber macht, dass es Spaß machen soll, dass es dir was geben soll. Und am Ende des Tages, natürlich musst du deine Miete bezahlen oder ne, deine Einkäufe bezahlen. Aber wenn ich das doch auch noch tue, warum ist das denn dann verkehrt? Und ich muss sagen, alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, lasse ich auch gerade in meine eigene Projekte reinfließen. Ne? Also ich habe ursprünglich mal Journalismus studiert. Die Schreibfähigkeiten kommen mir zugute, wenn ich Website-Texte schreibe.
Ja.
Die Erfahrung bei Dräger, ne? Die Bereiche, ne? Das Netzwerk und Erfahrung zu medizinischen Themen zu haben, auch jetzt in der Elternberatung, hilft enorm. Jetzt mache ich nächste Woche, zwei Wochen eine Hospitation im Kreisheim, UKE. Das wird mir wieder helfen. Ne?
Also es gibt fließt auch so ein bisschen dann zusammen.
Es fließt immer
ne?
zusammen. Ja. Und das versuche ich dann auch den Skeptikern zu erklären. So, das ist nicht weg, was ich gemacht habe. Ich darf es gerade zum Glück alles in mein eigenes einfließen.
Ja.
Und wenn man das dann so erklärt, dann ist so schnell Ja, okay. Stimmt, das hast du ja auch alles aufgebaut. Das ist ja gar nicht, dass du nur deine Kurse gibst, sondern du hast ja die ganze Brand aufgebaut.
Ja.
Und das ist dann wiederum, was wir
als
Großes sehen.
Oh, das ist ja schlau.
Genau, das ist ja schlau. Das hast du ja gut gemacht.
Ja, das ist super gemacht.
Also das beste Beispiel war mein Onkel, der irgendwie vor 3 Wochen oder 4 Wochen das erste Mal im Tiny House war. Und dann meinte so, jetzt verstehe ich letzten Monaten. Und ich so, ja, es ist halt schon ein bisschen größer als vorher. Aber manchmal brauchen die wirklich einfach dieses Visuelle. Und aber davon soll sich keiner bitte
beirren lassen. Vom Außen, ne? Von diesem lauten Außen. Genau. Wenn irgendwie von außen so viel einprasselt,
genau,
da muss man irgendwie immer wieder zu sich finden. Ja. Hast du eine Sache, wie findest du zu dir, wenn es außen sehr laut wird?
Bei mir ist es wirklich auch nicht als Metapher sehr laut. Meine Apple Watch sagt mir immer irgendwie,
der Lautstärkepegel
ist erreicht, wenn die Kinder um mich herum wieder wild sind. Ich denke mir immer so, ich kann es nicht ändern.
Aber genau das ist es.
Ja.
Ich kann es nicht ändern.
Nee,
und
ich kann es nicht ändern. Genau.
So, ne?
Diese Einstellung. Es ist so viel Einstellung. Mein Mann dreht manchmal durch, weil ich zu entspannt bin, zu ruhig bin. Und es braucht wirklich viel, dass ich mal explodiere. Es passiert einmal im Monat, meistens eine Woche vor meinen Tagen, dass ich auch morgens aufwache und denke so, heute geht es nicht, heute komme ich damit nicht klar, wenn ihr schreit und an mir zappelt. Ich kann es dann auch nicht aushalten. Aber in der Regel ist es eine Einstellungssache. Ich kann es gerade nicht ändern. Was kann ich tun, um zu helfen und zu unterstützen? Und wenn es mir zu viel wird, mir mein Ventil durch Sport oder ein Treffen mit einer Freundin, dass ich auch Druck ablassen darf.
Ja. Du hast so viel schon mitgegeben in dem Gespräch. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen oder wenn du nochmal zusammenfassen würdest, was würdest du einer Mama, die nebenberuflich gründen will oder Menschen, die grundsätzlich nebenberuflich gründen wollen, welche Tipps würdest du denen mitgeben?
Also den einen hatte ich ja schon ein bisschen in unserem Gespräch gesagt, dieses, wenn ihr wirklich parallel zum anderen Job gründet, Struktur mit reinbringt, dass man wirklich so seine, festen Tage mitbringt, auch wenn man weiß, dass man trotzdem am Abend mal was für sein eigenes Business trotzdem noch machen wird, aber wirklich feste Tage zu haben, rechtzeitig auf seinen Körper zu hören. Wann ist was zu viel? Lasst das Burnout nicht einen wirklich euch überrollen. Es gibt immer Feinzeichen dafür. Ne? Mhm. Wir haben beide jetzt auch Projekte, an denen wir arbeiten, die uns so viel Spaß machen, dass wir oft gar nicht merken, wie viel wir eigentlich daran arbeiten.
Ja.
Ich kann es dir gar nicht zusammenzählen, wie viele Stunden schon ins Tiny geflossen sind.
Ja.
Ne? Ich schreibe die nicht auf, aber es sind etliche. Ne? Gerade dieses bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts mal im Laptop.
Ja, weil sobald die Kinder schlafen, setzt man sich wieder ran.
Genau, setzt man sich wieder ran. Ne? Also da wirklich früh auf seinen Körper zu hören und
nicht so eine Grenze zu überschreiten, bevor man komplett ausgebrannt ist.
Und für mich habe ich da zum Beispiel jetzt auch ganz, hoffe ich, guten Weg gefunden, dass ich gesagt habe, okay, mein Laptop, der halt sonst immer bei mir war, wo ich in jeder freien Minute schnell was noch nebenbei gemacht habe, den habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt noch mein Tablet, an dem ich E-Mails und Beratungen und so notiere, aber ich arbeite da nicht so gerne dran an Website-Themen zum Beispiel oder an Design-Themen. Und habe jetzt einfach einen Stand-PC mir geholt, der auch wirklich in einem Office-Space dann im Tiny steht, dass ich so ein bisschen mehr, ich werde es niemals ganz reinkriegen, aber ein bisschen mehr 9-to-5 kriege, dass wenn ich das Tiny verlasse, ich das Nötigste am iPad mache, weil ich weiß, es macht mir gar nicht so Spaß am iPad und dann darf es automatisch am nächsten Tag erst weitergehen. Ne? Dass man so ein bisschen das trennt, das Private, von dem Business-Life. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und da halt wirklich auf seine feinen Signale hört, damit es nicht irgendwie von Krankheit zu Krankheit geht und man da irgendwie nicht mehr rauskommt. Weil das ist auch für die Kinder nicht schön, wenn du dann nicht mehr so funktionierst. Und gerade wenn man auch noch kein richtiges Team dahinter hat, ne? Wenn du es halt primär alleine machst. So, ne? Und ich habe zwar jetzt eine, die mir mit der ganzen Studio-Koordination hilft, aber am Ende des Tages den Großteil macht man trotzdem irgendwie noch alleine. Und es ist halt kein 10er-Team, was dir den Rücken stärken kann. Ne?
Ja.
Genau, das man immer an sich weiter glaubt, ne? Auch wenn mal Kritik oder negatives Feedback reinströmt. Das erste Mal, wenn man sowas kriegt, ist es hart, ne? Auch so die erste negative Google-Rezension, da sitzt man da und heult und versteht nicht, warum. Aber am Ende des Tages muss man einfach wissen, man kann es nie allen recht machen. Ne?
Ja.
Es gibt immer unterschiedliche Leute, die andere Erwartungen vielleicht auch an Kursformate hatten.
Mhm.
Wenn der Großteil es aber großartig findet, ne, dann darf dich das auch tragen und dich da schnell wieder drüber, ne, von wegholen.
Ja.
Aber einfach sich nicht verunsichern lassen, weil oft starten wir ja damit, dass wir Freunden und Familien von Ideen erzählen und die erstmal skeptisch sind, weil du vielleicht einen ganz anderen Background hast, sondern vielleicht auch erstmal zeigen, so guck mal, das habe ich gemacht. Ne? Auch ich sage oft, work hard in silence, let success make the noise. Ne? Also einfach, dass du, gar nicht, dass ich es nicht teilen möchte, aber in manchen Dingen macht es einfach wirklich Sinn.
Es so zu schützen.
Es zu schützen,
ja,
genau.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und jetzt im Thema, wo du halt auch mit einer Brand rausgehst oder mit Kursnamen, du kommst auch vielen Dingen wie Leute, die deine Ideen versuchen nachzuahmen, ne? Die genau deine Slogans benutzen, die genau deine Farben machen, die genau deine Instagram-Posts versuchen so nachzubauen. Und das führt auch erstmal zu ganz, ganz viel Frust. Und am Anfang ist man wütend, weil man selber hatte diese Ideen und hat da so viele Stunden reingeworfen. Es war nicht irgendeine externe Person, die das für dich gemacht hat, wofür du Geld ausgegeben hast, sondern du hast das gemacht. Und das sind auch so Themen, wo ich dann irgendwann denke, da hilft es auch wieder zu denken, okay, es ist krass, weil die wollen nicht nachmachen, weil es cool ist, ne? Ja. Also da so diesen Gedankenswitch wieder zu haben, du hast was richtig gemacht, deswegen wird es nachgemacht. Und wenn die Leute in der Bubble sind, die sehen, wer es als erstes gemacht hat, und damit muss es dann einfach stehen bleiben, weil du kannst es wieder nicht ändern, ne? Du kannst es nicht ändern, außer du sprichst sie an, und das ist manchmal auch ein bisschen weird, je nachdem, welchen Umfang es einnimmt.
Ja.
Genau, aber da einfach an sich weiter zu glauben, auch wenn Leute.
Und zu sagen, ich habe was richtig gemacht.
Genau.
So, genau, wie du schon sagst, so diesen Mind-Switch irgendwie.
Ja, und das führt mich zu dem nächsten Punkt, sich auch selber mal auf die Schulter zu klopfen. Und das fällt mir selber noch unfassbar schwer. Ich habe das Gefühl, Kritik beschäftigt einen ganz lange, so, ne, bis man dann irgendwie wieder rüber hinweg ist. Aber wenn dir jemand ein Kompliment macht oder sagt, wie toll der Kurs war oder es hat mir so viel Spaß gemacht, danke für deine Beratung, danke für dein Sein, danke für das, was du machst, ist dann immer so, ja.
Ja, klar, genau, so irgendwie so.
Ja, so also bin ich halt von der Natur aus.
Ja, genau, so. Aber nicht die Arbeit so schätzen, die man selbst eigentlich erpasst und was da eigentlich einem entgegengebracht wird.
Ne? Ja, weil man schnell irgendwie auch denkt, ich will nicht oberflächlich wirken. Ja. Oder wenn ich erzähle, dass ich das alles alleine gemacht habe, dann tue ich das nicht, um zu zeigen, guck mal, hier sind meine Skills, ne, das habe ich alles alleine gemacht. Sondern da bin ich schon manchmal so ein bisschen moderate und so ein bisschen, wo ich denke, ja, ich habe halt das Glück, dass ich das kann, weil ich in Jobs gearbeitet habe und so. Aber das Glück? Nee, irgendwie habe ich es doch alles gelernt durch Studien, durch Selbststudien, durch Kollegen, die mir es beigebracht haben. Das ist ja auch viel Arbeit, die da drin steckt.
Ja.
Ne? Und oft verpacken wir das gerne so als, ja, ich habe Glück gehabt, ne? Oder ich habe einen tollen Mann, der mich da drin unterstützt. Aber das
Grund ist auch so unglaublich viel Try and Error. Ne?
Ja,
also voll. Keine Ahnung. Und ja, das sieht man dann nicht und schätzt man selbst auch irgendwie dann gar nicht so.
Genau. Weil, ja, und das, was du gesagt hast, das einfach machen, ist wirklich der letzte Punkt. Ne? Ich habe immer, das ist ein Slogan, den wir alle kennen, just do it. Ne? Es ist wirklich einfach, just do it. Ich habe mir gerade ein Bild bestellt für mein Büro. Was ist, wenn es großartig wird? Weil alle fragen dich immer, ja, was ist denn, wenn du auf die Nase fällst?
Ja.
Und ich habe gerade, ist auch, ne, das ist wieder so fine line zwischen vielleicht ein bisschen hier oben, ein bisschen arrogant und ein bisschen, ne, aber man muss auch für sich eingestehen, was man schafft. Ich habe gerade von einer Influencerin, die in Österreich recht groß ist und einen richtig krassen Namen gemacht hat in den letzten Jahren, von Carina Barry, die hatte ein Zitat geschrieben, das fand ich auch irgendwie wirklich ganz geil. Die hat geschrieben, wenn sie so Fragen kriegt, ne, ja, was ist denn, wenn du auf die Nase fällst und what if you fail? Sagt sie halt so, ja, dann mache ich halt so einen normalen, langweiligen Job wie du. Dann mache ich halt mal 9-to-5-Job. So einfach mal so als Backfire, ne? Weil oft fragen dich die Leute ja einfach, ohne zu wissen, was ist denn
was
deine Fallhöhe, ne? Und
ja,
was macht das mit dir, ne? Und das einfach, manchmal darf man vielleicht auch einfach mal frech zurück sagen, fand ich auch nicht so schlecht.
Ja, weil es manchmal einen auch irgendwie dann doch trifft, so, ne? Und
natürlich,
da wird sich immer nicht so, und das ist so, ich frage mich manchmal, ist es das Interesse wirklich, was dann, was machst du wirklich, wenn es nicht klappt? Oder ist es eigentlich auch so ein bisschen so mal reinsticheln irgendwie so? Also es kommt immer drauf an, wie es gefragt ist und von wem und so, aber wir kennen es alle, dass wenn es eigentlich mehr so ein Sticheln ist und dann wirklich sowas mal so zu sagen und irgendwie zurückzufeuern.
Genau. Ja. Je nach Person kann man sich das mal merken. Ich denke auch in der Theorie ist das immer so, ist das jetzt abgespeichert und in der Praxis hätte ich wahrscheinlich niemals die Courage, das zu machen. Aber ich fand es nicht schlecht.
Ja, ich werde es mir auf jeden Fall nicht Lara, uns hat leider die Zeit schon wieder ein bisschen überholt.
Alles gut.
Zuletzt noch mal ein Satz, der dich geprägt hat.
Ja, ich glaube, wirklich einfach machen. Wirklich einfach machen. Es sagen viele und das sieht man überall, aber mach es, weil sonst fragst du dich immer, was ist, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja.
Und ich glaube, ne, auch die Zeit mit meinem Papa hat mir gezeigt, wie schnell es dann doch gehen kann. Und mein Papa konnte zwar nicht mehr so viel sprechen am Ende, aber ich wusste immer, er hat keine Angst vorm Tod und er bereut auch nicht Dinge in seinem Leben, weil er sie nicht gemacht hat. Ne? Also er hat immer alles irgendwie gemacht. Und das hat mich extrem beflügelt, es auch einfach zu probieren. Ne? Einfach zu denken, was soll passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist auch oft so in Situationen, wo man so sich hinterfragt, ist das jetzt richtig, dass ich das mache oder nicht. Stellt euch die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn das nicht ist, ich verliere meine Wohnung oder mein Haus, mein Mann verlässt mich, meine Kinder sind nicht mehr bei mir, das wären so für mich die schlimmsten Dinge, ja, die ich mir vorstellen kann, dann mach es und probier es aus. Weil sonst fragst du dich später an dem Tag, wo du vielleicht nicht mehr gesund da liegst oder irgendwie einfach alt bist, was wäre dann passiert, wenn ich es gemacht hätte? Und ich kann dir auch nicht sagen, ob ich das noch in 5 Jahren mache. Ne? Aber für jetzt fühlt es sich verdammt richtig an.
Und das ist ja auch alles, was man gerade sagen
kann. Das ist alles, also das genau. Wer kann das schon? Und keiner, auch nicht, vielleicht die, die seit 30 Jahren in einem Job sind, wissen, dass sie dann auch in 10 Jahren sind, ne? Weil sie es auch nie anders kennengelernt haben und sich vielleicht auch genau da wohlfühlen. Aber wenn man so ein Typ ist, der gerne mal ausprobiert und auch sagt, ne, ich würde es gerne probieren und ihr wirklich eine Idee habt, die euch nicht loslässt seit Wochen, ne, Monaten, dann macht das. Mach das einfach.
Ja. Vielen Dank fürs Teilen.
Gerne. Lara. Na klar, danke,
und
Julia.
Danke für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg mit Tiny und alles, alles Gute.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke. Tschüss. Ciao.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter hellocareerclub. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.